Du willst wissen, wie man das Web 2.0 als Unternehmer richtig nutzt? Das Ganze mit Wissen up to date und ohne diesen langweilig aufgewärmten Kram von gestern? Super. Denn genau darum geht es in diesem Podcast. Und hier ist dein Ernährungsberater in Sachen Digitalfutter, Christian Deak.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren und neuen Folge vom Digitalfutter Podcast. Glücklicherweise bin ich heute nicht alleine, sondern ich habe die Jungs von Account One bei mir. Stellt euch doch mal kurz eben vor, ihr beiden.
Ja, ich starte einfach mal. Mein Name ist Wolfgang Schmütz, bin hier bei Account One auch Miteigentümer und verantwortlich für die Kundenbetreuung. Ja, unseren Service für den Verkauf. Zur Gründung von Account waren ganz kurz. Ich selber bin Diplom-Betriebswirt und komme eigentlich aus der Wirtschaftsförderung. Das ist so mein Ursprung. Habe ich 10 Jahre lang gemacht. Und da habe ich dann Gorjan Brockschild getroffen, der stellt sich hier gleich vor. Der fragte mich mal, ich habe hier ein Problem, wie kriegen wir dann hier die Daten aus dem Onlinehandel in die Buchhaltung und wie kann man das automatisieren? Kennst du einen guten Programmierer? Und da habe ich ihn dann zusammengeführt mit Jan Engelhardt, der heute jetzt nicht dabei ist, aber der ist eben unser IT-Leiter. Und dann haben die mich gefragt, ja, gute Idee, wir gründen mal eine Firma. Und ich sage, ja, dann gründet ihr mal eine Firma. Und dann ist im Herbst 2016 unsere Firma entstanden und seitdem sind wir fleißig als Softwareunternehmen dabei, Anbindung zu entwickeln aus dem Onlinehandel in unser System, was dann, ich sag mal, die Daten aus dem Onlinehandel in Buchführungsdaten überführt, in Dathefter. Okay. Ich übergebe einfach mal an Gordian, der kann ein bisschen das noch ergänzen, was wir da genau angebunden haben.
Ja, genau. Ich bin Gordian Brockstedt, gelernter Steuerfachangestellter und wie Wolfgang eben so schön sagte, bin für Account One verantwortlich gewesen, zumindest für die Idee dahinter. Komme eben selbst ursprünglich aus der Steuerberatung, habe mal eine ganze Reihe Online-Händler betreut, buchhalterisch. Das war noch so zu Zeiten Anfang Pan-EU und bin ja in Excel-Tabellen und ähnlichen Kontroversen ertrunken und ja, mit diesem Missstand bin ich eben zu Wolfgang und genau, letzten Endes ist eben dieses Unternehmen draus geworden, das wir hier heute seit knapp 4 Jahren betreiben und mittlerweile diverseste Anbindung, also unser Background war immer kleine Einstiegshürde zu schaffen, dass auch junge Händler sich da eben beteiligen können und dass das System dann lean mitwächst. Dafür haben wir diverse Schnittstellen geschaffen zu unterschiedlichen Shop-Systems, unterschiedlichen Payments, zu Marktplätzen, die so, sagen wir, auch gerade in der Anfangsphase immer viel gewählt werden. Also Amazon, eBay, Plenty Markets, Shopify dabei, Stripe als Payment-Dienstleister mal so als Beispiel dabei und noch diverse andere. Und ja, heute betreuen wir da eben so knappe 1000 Online-Händler in der monatlichen Aufgabe, Daten aus dem E-Commerce in die Buchhaltung zu bringen.
Ja, sehr cool. Also vielleicht von meiner Seite aus nochmal ein weiterer Wurf, was der Account One auch abbildet, das abgesehen davon, dass ich das charmant finde, dass hier ein skaliert, also mitwachsendes System ist. Du sagtest gerade, geringe Einstiegshürde, das heißt auf gut Deutsch, kostet am Anfang für den Existenzgründer nicht so viel und geht dann halt immer mehr nach oben. Ist auch, dass das Thema Reingeschäft mit euch abgebildet werden kann, finde ich auch sehr, sehr interessant. Und auch digitale Dienstleistungen, die kommen ja neben den Online-Händlern momentan halt auch immer mehr ins Kommen. Das heißt, ihr würdet hinter einen Export machen, wo wir in der Datev halt eben, sagen wir mal, einen Import machen können und eine MOS-Datei erstellen können. So viel einfach mal so rundherum. Das heißt, Online-Händler, elektronische Dienstleistungen, Reingeschäft, kann man sich halt in dem Punkt mal ganz gut merken. So, und jetzt habe ich mitbekommen, dass die beiden Jungs halt Folgendes vorhaben. Und zwar, ich muss gleich schweigen, also ich darf nur noch Antwort stehen. Und zwar, es ist ja generell gerne mal so, dass elektronische, digitale, papierlose Mandate am Ende des Tages jetzt nicht mehr Lust haben, eine ausgedruckte BWA oder so zurückzubekommen, weil die in sich entweder einen ganz anderen Lifestyle haben oder einfach ein komplett anderes, nenne ich das bei uns immer, Setup haben. Das heißt, die können mit dem Papier da will sie gar nichts mehr anfangen. Und da stellt sich ganz gerne mal die Frage, wie geht's denn dann weiter? Und weil ihr sicherlich noch ungefiltertere Fragen vom Kopf geknallt bekommt als ich, übergebe ich euch einfach für den Rest des ganzen Podcasts das Wort und die dürfen die einfach löchern. Ne?
Okay, ich kann ja mal starten. Ich gebe mal ein Beispiel, weil das hört sich einfach gut an. Wir haben hier mal einen Studenten gehabt, der hat hier seine Bachelorarbeit schreiben und er muss für die Genehmigung, brauchte der einen Stempel von uns. Den gibt's hier nicht. Wir haben keinen Stempel. Das war ein Riesenproblem. Und dann wurde uns eigentlich klar, wie digital wir hier sind. Das heißt, sich digital aufzustellen, das ist ein Mindset. Also eine Einstellung zu haben, okay, alles, was wir hier machen, wir wollen kein Papier. Und dann haben wir erstmal gesehen, wie schwer das manchmal ist, auch auf der Kundenseite, die dann hier Verträge ausdrucken. Wir haben, jetzt kommen wir, das wäre meine erste Frage auch an dich, wie siehst du ein digitales Vertragswesen? Ja, also wir benutzen hier eine Software, wo man eben auf dem Handy, auf dem Smartphone mit unterschreiben kann zum Beispiel. Ja. So, und da kommen immer wieder Zweifel auch von Kunden, ist das überhaupt rechtssicher?
Ja, also wir haben auch sowas. Grundsätzlich ist das auch alles nichts mehr Neues. Ja, also auf der ganzen Welt gibt es halt Riesenhersteller von solchen IT-Systemen, die auch bei uns, auch in der Kammer rechtlich vor allen Dingen abgesegnet sind, das kommt halt auch dazu. Und wir haben alle, sowohl unsere eigenen Verträge, also Neumandatsverträge, als auch das, was wir für unseren Kunden beispielsweise beim Jahresabschluss oder was auch immer unterschreiben lassen müssen, entweder automatisiert mit Handy-Apps gelöst, die wir halt beispielsweise durch Datev-Freizeichnung online nutzen. Das heißt also alles, was schematisiert Jahresabschluss und Steuererklärung sind, Handy-App abfotografieren ist bestätigt. Das, was ich ansonsten noch brauche, Link schicken, es öffnet sich ein Fenster auf irgendeinem Touchscreen, egal was es ist, mit einem Finger oder einem Pen unterschreiben, speichern klicken, wird bei uns auf unserer Seite runtergeladen, ist signiert mit einem Zeitstempel und mit einer ID und ist fertig.
Okay, das haben wir bei uns genauso gelöst. Das ist einfach der Start bei uns. Überall, wo Verträge geschlossen werden, wo man sich vertragen soll, dann gibt es eben auch Verträge. So, wir können dann mal ganz schnell jetzt zwischen Steuerberatung und Buchhaltung kommen wir gleich zu dem Thema. Geht das denn überhaupt in der Prüfungssituation? Also kann ich den Mut haben und sage ich dem Prüfer, wenn ich jetzt eine Prüferin oder Prüfer vom Finanzamt komme, ja, tut mir leid, ich habe hier keine Rechnung. Hier, gucken Sie sich das ja an. So, und das bei Account waren so gelöst, wir haben also runtergebrochen, auf den Mikrokosmos eines Verkaufs haben wir jede Buchungszeile aufgeschlüsselt mit für jede einzelne Transaktion, was da steuerrechtlich dahinter steht. Wie siehst du das? Reicht das aus deiner Sicht?
Ja, also die Prüfungen, die wir haben, die bestehen natürlich nicht nur aus eurer Seite, also ich sag mal diese Ausgangsseite, wie der Mandant sein Geld verdient, sondern auch noch so, wie er sein Geld einnimmt. Aber auf eurer Seite ist es so, es gibt ja eine Einzelaufzeichnungs-, aber keine Einzelbuchungspflicht. Das heißt, selbst wenn Sachen gesammelt und gestaucht gebucht werden, muss man hinterher halt in dieses System halt reingehen können und muss quasi ein Downstreaming machen können, dass man sagen kann, okay, hier sind die 5 €, lieber Prüfer, hier stehen am Ende 5 Millionen, aber da hast du die einzelnen 5 €, und dann ist gut. Und auf der anderen Seite ist es so, dass alles das, was Rechnungseingänge sind, wird bei uns schematisiert gelöst mit beispielsweise Fastbill oder LexOffice, das ist alles, was wir reinbekommen, wird ja eh digitalisiert, kommt zu uns rein, dann machen wir eine große Schere, dass wir sagen, gut, Kunden, die gar keine Lust mehr auf Papier haben, die machen bei uns eine große Verfahrensdokumentation, das heißt, die müssen auch ihre Papiere nicht mehr aufbewahren, wir buchen und verschweißen die mit einem Buchungssatz, das Bild ist dahinter. Der Prüfer möchte die Sachen sehen, der kriegt ein Archiv-DVD ins Amt geschickt, guckt sich alles an. Wenn er keine große Verfahrensdokumentation, sondern eine sogenannte kleine bei uns hat, also die einfach nur rechtlich verbindlich ist, weil man die eh machen muss, dann hat er die, guckt sich meistens genau die gleiche DVD an und hat dann keine Lust mehr, die Originalbelege zu sehen, die es ja eigentlich noch geben muss, weil er durfte ja nichts vernichten. Und das passiert aber, ist keine rechtliche Antwort jetzt, aber passiert aber sehr selten, dass nachgefragt wird und auch die Prüfer froh sind, wenn sie mal eben alles kontrollieren können. Das ist für die auch ein sehr, sehr sauberer und schneller Vorgang. Ja, also auch in der Prüfung ist das kein Problem und der Rest geht dann meistens, entweder kommen die Prüfer noch tatsächlich mal vorbei, aber meistens geht es dann hinter telefonisch für einzelne Rückfragen und dann ist gut.
Genau. Ja, guter Einstieg, was das Thema Belegbild angeht. Ja. Da haben wir es ja auf der Eingangsrechnungsseite so, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber so ein normaler Online-Händler hat, denke ich, so 100, 150 Einkaufsrechnungen im Monat. Gehe jetzt mal von so einem Private Labeler aus, der da seine ersten 2, 3 Produkte bei Amazon listet und da jetzt so ein bisschen Klimbim drumherum hat. Bei der Verkaufsseite sieht das ja schnell mal anders aus. Da haben wir ein paar tausend Bestellungen im Monat. Wie sieht das aus? Muss da dann das Belegbild mit einem Buchungssatz oder sagst du, nee, komm, wenn wir das referenzieren können, reicht das?
Will ich auch gar nicht haben, aus dem Grund, weil das Grundsetup besteht ja bei euch im Programm selber, dass wir gucken können, gegen welche Konten gebucht wird. Und es wäre so, wenn du mir tausende von Buchungsbildern, also Belegbildern pro Monat rüberschiebst, müsste der Mandant die bei uns im DATEV-Unternehmen online für die Belegsicherung auch noch Geld bezahlen. Und da die ja immer mehr werden und sich nicht ersetzen, sondern immer mehr werden, wird dieser Betrag definitiv hinterher richtig heftig. Also ich habe schon Online-Händler gesehen, die über 100 Euro jeden Monat nur für die Belegsicherung Geld ausgegeben haben, obwohl die ja an anderer Stelle auch nochmal verfügbar waren. Ne? Also wir machen das so, dass wir diesen Strom ausstellen. Das heißt, da importieren wir ohne Belegbilder. Also die Sachen, also die Ausgangsrechnung ohne Belegbilder, die Eingangsrechnung mit, klappt auch hervorragend.
Ne? Mhm. Wunderbar. Genau. Was wir auch immer als Frage kriegen, also was uns ganz häufig dann betrifft, wie ist das, wenn wir zwei Systeme haben? Wir haben jetzt einen Verkaufskanal, zum Beispiel Amazon, und warum auch immer möchte der Händler nicht den Rechnungsservice dann nutzen, sondern nutzt jetzt einen Service wie EasyBill. Ja. Oh, und jetzt haben wir zwei Datenstreams. Wir haben einmal Amazon, die uns quasi mit Order-Daten, Payment-Daten, Shipment-Daten versorgen, und dann steht da irgendwo ein Faktura-System rum, das Rechnungen erzeugt. Und jetzt ist es ja immer ein Problem, auf der einen Seite, was Amazon im Zweifel sogar ausrechnet für den Kunden und was dann in Rechnung gestellt wird. Dieser Abgleich dahinter, A, ist der notwendig oder muss man einfach nur sicherstellen, dass die Einstellungen da korrekt sind? Und wie ist das mit der Rechnungsnummer? Weil das ist immer diese eine Frage, ja, und was ist mit meiner Rechnungsnummer? Ich habe doch hier eine Rechnungsnummer, die muss doch jetzt irgendwie in die Buchhaltung. Wie siehst du das?
Ja, im Endeffekt ist es so, man sollte an den Rohdaten ansetzen. Das heißt, das, was Amazon in der Quelle ausspuckt, das sollte man sich halt direkt schnappen. Und eine fortlaufende Rechnungsnummer, na gut, die ist halt nun mal bei Einnahmenüberschussrechnern nicht verpflichtend. Bei Bilanzieren ist es verpflichtend, dass ein fortlaufender, geschlossener Nummernkreis halt da ist. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, dass die Rechnungsnummern zumindest in der Buchhaltung hinter so ein bisschen an Bedeutung verloren haben, weil eine Rechnungsnummer bei einem PayPal oder bei einer Kreditkarte gar nicht mehr mitgeschliffen wird. Das heißt, was dahinter bezahlt wird, also wenn es um das reine Ausbuchen geht, klappt eh nicht mehr. Also da muss man die Buchhaltung so aufbauen, dass man nach Bezahlart hinterher die Debitoren einteilt. Das heißt, alle Kunden, die bei meinem Kunden über PayPal bezahlen, kommen auf folgendes Konto. Alle, die über Kreditkarte bezahlen, auf folgendes Konto. Und dann kann man am Ende des Tages sagen, okay, wenn debitorisch natürlich alles verbucht ist, also wenn ich weiß, wie viel tatsächlich in Rechnung gestellt wurde, auch wenn sofort bezahlt wurde, aber dass man einen Sollzustand hat, der muss ja dem Ist-Zustand automatisch entsprechen, abzüglich der Gebühren, die ein PayPal oder Kreditkarte nimmt. So kann man dann einen Schuh draus machen, das ist so eine gewisse Krücke, die man sich da bauen muss, weil wir auf unserer Seite gar nicht in der Lage sind, tausende von Eingangsrechnungen mit Rechnungsnummern, die wir auch gar nicht haben, zu verbuchen. Das ist beim Online-Händler ja was ganz Besonderes. Der hat ja vielleicht, sag ich mal, drei Produkte, aber davon 5.000 pro Monat. Ja, da kann man sich ja quasi aussuchen, welche 5 Euro wurden jetzt gerade bezahlt von wem. Ne?
Ja. Also, das ist unmöglich. Ja. Ja, je weniger Produkte, desto schwieriger ist der Zahlungsausgleich. Ne?
Genau.
Das ist da einfach so. Ja, super. Gut, eine Frage, die uns auch immer noch häufig über den Weg läuft, die wir auch immer, tun wir uns schwer, das zu beantworten, ist im Grunde, der Online-Händler sagt, ja, Mensch, ist ja nett alles, aber ich weiß doch, was ich verdient habe, das sehe ich in meinem Online-Shop, in meinen Auswertungen, in meinem Plenty-Market-System, sehe ich am Monatsende wie viel ich verdient habe. Wie relevant ist für eure Kunden die BWA? Oder wie macht man die für den Kunden wieder relevant, frage ich mal so rum.
Sagen wir mal so, wenn man eine ordentliche Beziehung mit seinem Mandanten hat, also ich verstehe, dass der Überblick bei ihm im Monat schneller ist, weil bis wir buchen, geht natürlich der Monat auch vorbei. Das heißt, oder ist schon längst vorbei, ne? Also mit Dauerfristverlängerung noch länger. Aber grundsätzlich ist die BWA das Mittel der Wahl, wenn er hinterher mal zur Bank will oder zu seiner Sozialversicherung will oder egal wohin, braucht er die eh. Und bei uns ist es halt so, dass die Sachen werden ja online zur Verfügung gestellt und wir gleichen die Zahlen halt auch ab. Das heißt, man trimmt sich gegenseitig darauf, da bitte auch drauf zu gucken. Wäre ja auch möglich, dass er einfach mal vergessen hat, einen ganzen Shop einzubinden. oder dass eine Automatik in eine völlig falsche Richtung läuft. Und in der BWA würde man das sofort sehen. Also wenn man jetzt die 7%igen Umsätze bucht, obwohl es 19%ige gewesen wären, ja, ist bei Online-Händlern alles schon vorgekommen, ja, klar, weil man sieht nichts mehr, man schreibt nichts mehr händisch in Rechnung, es ist eine Grundeinstellung, vielleicht nur ein Haken, dann ist hinterher wichtig, dass das, was hinterher bei uns in der BWA steht, auch wieder richtig ist. Dass das nicht mehr die alltägliche Relevanz für den Steuerpflichtigen hat, verstehe ich auch, wie gesagt, weil wir dafür auch viel zu spät dran sind, ne? Also der Monat geht vorbei und dann irgendwann fangen wir an zu buchen. Jemand, der Just-in-Time was sehen will, hätte ja bei uns gar nicht die Möglichkeit dazu. Zwar gibt es Kunden, die bei uns wöchentlich buchen, also auch natürlich gegen Aufschlag, weil wir viermal im Monat ran müssen, nicht nur einmal, aber auch das ist halt nicht täglich, ne? Das heißt, grundsätzlich ergibt sich das durch die Kundenbeziehung. Das Einzige, was man halt immer wieder feststellt, ist, dass ist das Risiko bei Online-Händlern oder generell bei digital und skalierbaren Berufen, dass man gerne mal so den Eindruck hat, das geht schon alles vollautomatisch und das geht alles am besten mit einer Handy-App. Ne? Also das ist es halt nicht. Und spätestens dann, wenn man in eine Betriebsprüfung kommt und seine Buchhaltung nicht vernünftig zeigen kann, ihr dürft ja nicht vergessen, grundsatzordnungsgemäßer Buchhaltung bedeutet, einem sachverständigen Dritten innerhalb von angemessener Zeit einen Überblick über meine Geschäftsverfälle zu geben. Und wenn ihr dem erstmal 8 Programme zeigen müsst, die der von dem noch nie was gehört hat, am besten auf irgendwelchen Online-Konten, wo er sich live erstmal einloggen muss, das wird nicht funktionieren. Ne? Es funktioniert halt, wenn man eine BWA oder einen Datenexport vom Steuerberater bekommt, wenn man bilanziert, wenn man größer wird, ist das Thema vorbei. Ne? Also da muss man über diese ganzen Rutschen nehmen. Also da warne ich massiv vor, einfach nicht, weil wir Steuerberater uns massiv um Kleinstbuchhaltung reißen, denn das ist, auch wenn das ein Mythos ist, nicht so. Ja? Also es ist nicht so, dass wir uns jetzt hier um 30 oder 50 Euro Buchhaltung reißen würden, weil die normalerweise, wenn die nicht vernünftig eingestielt sind, mehr Aufwand für uns machen, als dass die überhaupt, dass wir quasi nur Geld drauflegen und wir ziehen die meistens trotzdem mit durch, weil wir nicht das Herz haben, die einfach zu kündigen. Ja? Aber so ist ja halt die Realität. Sollte man sich da grundsätzlich an ein vernünftiges und skalierbares Setup gewöhnen. Und da macht einfach das Zusammenspiel aus einer vernünftigen Buchhaltung, guten Vorsystemen und einer möglichen digitalen Beratung in einem Schritt, also die auch versteht, was so ein Online-Händler ausmacht, Sinn. Ansonsten wird es spätestens beim Jahresabschluss oder spätestens bei der Betriebsprüfung wahrscheinlich nicht mehr ganz so lustig, wenn die eine Seite nicht weiß, was die andere macht.
Ja, also die BWA avanciert bei euch nicht nur nach dem Motto, okay, hier, du hast Summe X verdient diesen Monat, sondern eben auch als Überwachungsinstrument, Beratungsgrundlage für deine Beratung dann am Ende und eben auch als Nachweis für spätere Zeiten dann.
Ganz genau, ja.
Genau, und die Systeme, ich ergänze das nochmal, die Systeme, die jetzt ich sag mal, Daten zu eurem Buchhaltungssystem zuführen. Ja? Ja. Die kann ich zwar zusätzlich als Infoinstrumente benutzen. Im Zentrum der Informationssammlung steht das Buchhaltungssystem und deren Auswertung. Ja. Und da geht die Entwicklung ja auch weiter. Sie haben jetzt nochmal vor einiger Zeit mit Data ein längeres Gespräch geführt, dass dann irgendwann auch die API-Anbindung kommt für unser System. Wenn wir das denn haben, dann sind wir in der Echtzeit-Digitalisierung. Das heißt, wenn wir dann Daten mit einer API-Schnittstelle zu dem Datasystem spielen können, dann können wir dann auch noch mehr die Buchhaltung automatisieren. Der Kunde kann noch mehr über Data vom Unternehmen online direkten Zugriff auf seine BWA bekommen, solange er dann seine Einkaufsrechnung pflegt. Das ist ja dann noch eine Frage der Fragen. Wir sehen aber insgesamt die Entwicklung, und das wäre nochmal eine Frage, wenn der Mandant zuliefert mit, was ich, Handyfotos, und das System bucht damit mit diesem Handyfoto. Was ist da deine Erfahrung? Funktioniert das schon? Geht das gut oder wie hoch ist die Fehlerquote?
Das hängt einzig und allein von dem Menschen ab, der das Foto schießt und das verarbeiten will. Ja, also weil das ist halt so, ne? Also ich kann einen Vorgang super. Also ich habe immer ein Beispiel, wenn ich beispielsweise durch die Gegend fahre mit meinem Auto und ich gehe tanken, dann habe ich halt eine Thermoquittung auf dem Schoß, die fotografiere ich. So. Und wie ich dieses Foto jetzt in die Buchhaltung schicke, das liegt an mir. Ne? Ich kann vernünftige Grundeinstellungen machen, die mache ich einmal, dann erkennt ihr demnächst Tankstelle und bucht das immer richtig. Wenn das aber schon falsch ist, ja, dann wiederholt sich es auch falsch. Die App würde jetzt nicht sagen, wenn ich das auf sonstige Raumkosten buche, würde die App jetzt nicht sagen, hör mal, du warst doch gerade tanken. Ich habe Öl gelesen, das kann kein Raumkosten sein. Das sind wir noch nicht. Ne? Das heißt, ich muss das Belegbild einmal anlernen. und dann wird das hinterher toll. Das heißt, meines Erachtens ist es so, die Grundeinstellung darf nicht die sein, dass ich durch Digitalisierung oder durch eine Automatisierung jetzt einfach überall nur noch Kosten spare und überall nur noch, also harte Kosten in Form von Gebühr bei oder so. Die wird man weniger sparen. Man wird Opportunitätskosten sparen, weil man sich wesentlich weniger damit auseinandersetzen muss. Und ja, das sollte jedem Unternehmer das der größte Begriff sein. Ja, ich habe das bei mir selber so gemacht und ich habe eine Kanzlei. Ich könnte hier buchen wie vor 100 Jahren, wird mir noch nicht jemand übel nehmen, tue ich trotzdem nicht und merke einfach dadurch, wie wenig Zeit ich mit meiner eigenen Buchhaltung verbringen muss, Punkt 1. Ja, und der weitere Punkt ist natürlich der, wenn ich dann, nachdem ich Opportunitätskosten gespart habe, kann ich mir darauf, sage ich mal, so einen Workflow aufbauen, der es mir auch zudem noch erlaubt, ortsunabhängig zu arbeiten. Das heißt, fotografieren, schön und gut, mache ich genauso, ist ein tolles Ding für die Betriebsprüfung, wenn alle Belegbilder digital da sind, weil die sofort verfügbar sind. Ich muss nämlich jetzt nicht als Mandant in den Keller und zwischen 30 Ordnern irgendwo die 16 Quittungen suchen, sondern sind alle da, da spare ich mir schon massig Zeit. Beim Steuerberater ganz genauso, den man auch dafür bezahlen muss, dass er die Belege einzeln noch raussucht. Das hat sich alles erledigt. Mhm. Aber man muss natürlich ein Stück weit selber mit dazu tun. Und für mich ist diese Art der Zusammenarbeit nicht einfach nur so ein Wort Digitalisierung, was schon unheimlich abgedroschen ist, sondern eine Form von Nachhaltigkeit zu erzeugen. Ja, also ich gehe hin und ich baue mir ein Setup, was über Jahre bestehen kann, was zukunftsorientiert ist, was es mir spart, Pendelei massiv zu ersparen, durch Porto- und Papierkosten spare. Das ist aber so ein Ding. Ne? Man sollte das nicht nur machen wegen den Portokosten. Man sollte das schon so sehen, dass das ein sehr, sehr sinnvoller, es gibt ja auch sehr viel nicht so sinnvolle, aber ein sehr, sehr sinnvoller Lifestyle ist, den wir beispielsweise hier mit der Kanzlei deshalb gerne komplett leben. Das ist am Anfang so ein Baum, der fällt gedanklich, ja, sehr, sehr langsam, aber dann irgendwann schneller. man muss sich halt umgewöhnen. Macht aber enorm viel Spaß am Ende des Tages. Also geht bei mir beispielsweise so weit, dass ich zu Hause ist, an mir meinen eigenen Briefkasten abgeschafft habe, dass ich alles nur noch über einen Jobscan-Service löse, weil ich einfach kein Interesse mehr habe, zu Hause Briefpapier in der Hand zu haben. Ich will zu Hause auch nicht mehr, keine Lust mehr drauf. Ne? Hätte ich nicht machen müssen. Ja? Ich habe das über 10 Jahre so gelernt, abzuheften, lochen. Blind könnte ich das, aber ich will es einfach nicht mehr. Gibt ein rundes Ganzes hinterher.
Ja, ich glaube auch, also Digitalisierung funktioniert nur, wenn man es im Ganzen lebt. Ja. Wir hatten zum Beispiel hier bei uns immer ganz lange überlegt, stellen wir uns hier überhaupt noch einen Drucker hin oder lassen wir es? Mhm. Man sieht jetzt bei Wolfgang im Hintergrund, ich habe einen Drucker dahingestellt, vollen Bewusstseins, das Ding ist kaputt. Nach jeder Seite muss man zu diesem Drucker laufen, weil er einen Papierstau produziert und das Ding wird hier auch partout nicht ausgetauscht. Ich habe gerade neue Druckerpatronen dafür gekauft. Wer hier drucken will, darf nach jeder Seite dahin laufen. Und seitdem wird hier so gut wie nichts mehr gedruckt. Das hat auch wunderbar funktioniert. War so ein kleines Hilfsmittel zum Erfolg, aber es ging. Ne? Also ja, letztendlich, nur wenn man es wirklich ganz lebt, funktioniert Digitalisierung auch. Genau. Diese Teildigitalisierung, wir fangen jetzt hier mal ein bisschen an, wir sparen da mal ein bisschen Papier, ist eben nicht der Weg. Entweder macht man es ganz oder gar nicht.
Genau, meistens hatte man als Kunde kein Problem damit, massentaugliche Programme zu finden, sondern es war dann meistens immer das Problem, was ja heute immer noch teilweise ist, wie kommuniziere ich mit, was hat so ein Unternehmer? Ein Rechtsanwalt, ein Steuerberater und Ämter. So, das ist so der Klassiker. Rechtsanwalt, keine Ahnung, wie weit die Jungs sind, die Kollegen sind. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bei Notaren genauso. Aber Steuerberater gibt es halt die Möglichkeit, papierlos und ortsunabhängig zusammenzuarbeiten. Sollte man dann also machen, weil wenn man Online-Händler ist, hat man eh schon eine Seite digital. Das macht keinen Sinn, anderen Teil dann. Man darf es übrigens auch nicht, ne? Man darf nicht ausdrucken und zum Steuerberater bringen, weil dieser Stilbruch verboten ist. Das muss man auch mal ganz klar sagen, geht gar nicht. Wird aber leider trotzdem häufig gemacht. Aber zumindest den kann man erledigen und wir kommunizieren ja eh digital im Finanzamt. Das heißt, in der Rutsche ist zumindest erstmal alles papierlos. Das Einzige, was zurückkommt, ist nochmal ein Steuerbescheid. Soweit sind die Finanzämter nicht. Bei uns ist aber so, die werden eingescannt und online zur Verfügung gestellt. Das heißt, auch den Teil kriegt man nicht mehr per Brief. Also, um das vielleicht mal so zusammenzufassen, man kann als Mandat von A bis Z, also deswegen ist mir auch wichtig, also auch für Onlinehandel gute Partner zu haben, wie beispielsweise auch Account One, einfach, dass man da einfach einen ganzen Teil, also da hat man einen Teil, der komplett digital läuft, Rechnungseingänge genauso. Das heißt, lösen wir entweder über der Upload Mobil App, Fastbill oder LexOffice, haben bei uns im Hintergrund Unternehmen online. Da kann der Mandant auch hinterher seine Abschlüsse und Steuererklärungen darüber freizeichnen. Es bleibt immer das Gleiche. Für die Einkommensteuererklärung haben wir online ein Online-Portal. Das heißt, er kann unterjährig sammeln, hochschicken, vergessen. Nicht wegschmeißen, aber vergessen. Und dann irgendwann ist das auch Beratungsleistungen, können dann einzeln mit einem Calendly-Link bei uns gebucht werden. Das heißt, wenn man uns sprechen will oder die Sachbearbeiter sprechen will, kann man das per Videotelefonie machen. Und dann ist es auch für unsere Seite aus ein bisschen leichter, weil wenn alle das den gleichen Weg haben und nicht doch noch mal ein bisschen, also die 99 Sachen kommen dann digital, aber die eine Sache, da muss man noch auf einen Brief warten, das geht auf jeden Fall schief. Ne? Daher eine Richtung komplett papierlos von A bis Z und dann passt das auch.
Ich hab noch mal eine Frage zum eigentlich Change Management. Jetzt bei Online-Händlern, aber auch bei Steuerberatern. Wir können ja beide Seiten betrachten. Also alle sprechen über Digitalisierung, alle träumen davon, dass eigentlich so eine Kanzlei zu haben, wie du jetzt hast. Jetzt gibt es eben auch Mitarbeiter, die wehren sich dagegen. Die finden das überhaupt nicht schön. Wie ist da so deine Erfahrung? Das ist die eine Geschichte. Wie gehe ich mit diesen Mitarbeitern um? Oder das nächste, das erleben wir auch sehr oft, auch bei Online-Händlern, ja, wir holen uns mal einen Berater. Dann habe ich es aber noch nicht selber im Herzen. Das sage ich immer. Dann ist von draußen raufgebaut und ich muss mich selber beschäftigen und mich da identifizieren. Diese beiden Fragestellungen, die würden mich da nochmal interessieren, wie du das siehst und deine Erfahrungen dazu.
Also Steuerberater dürften da, ich habe ein paar DATEV-Artikel geschrieben, den auch kennen. Also da geht es darum, wie diese Change Management bei uns abgelaufen ist. Wir hatten am Anfang massive Mitarbeiterverluste. Wir haben fast alle unsere Mitarbeiter ersetzen müssen. Das ist so. Also wir haben, glaube ich, von ganz früher noch eine. Ansonsten sind alle neu. Das ist einfach so, dass gerade im Steuerbüro gerne mal das so weitergemacht wird, wie es schon immer war. Das ist auch nicht schlimm. Es ist halt komplett anders. Also man muss sich in diese wir haben in Deutschland 7 Einkunftsarten. Da sind wir Steuerberater drauf geschult worden. Dafür haben wir ein Staatsexamen abgelegt. Das war bestimmt nicht leicht. Aber für mich ist die digitale Zusammenarbeit die 8. Also, dass man das macht, das ist Arbeit. Und das ist, da muss man hinterstehen. Aber das Schöne ist, egal wer hier arbeitet bei uns, es will keiner mehr, nicht einer mehr zurück. Und das ist für mich so ein Indiz davon, okay, dann kannst du es so ganz so verkehrt ja doch wiederum nicht machen. Ja, weil, wenn wir jetzt zurückgehen würden zu der analogen Arbeitsweise, das würden wir auch wieder sofort können, ne, weil wir da Ewigkeiten mit aufgewachsen sind. Aber es will keiner mehr. Es stellen sich die Leute eher dem jetzt, also man braucht intrinsisch motivierte Leute, die darauf Lust haben, und dann funktioniert das auch. Also okay. Es ist nichts, was man unter einem halben Herzen tragen darf. Da darf man die Leute auch gar nicht zu drängen. Funktioniert nicht. Entweder man macht es von sich aus, akzeptiert vielleicht auch ein langsameres Umdenken, aber Hauptsache die machen es. Und wenn man sich dafür, weil du fragtest, man holt sich einen Berater, ja gut, also im Endeffekt ist es die Frage, wie gut ist der Berater und wie gut kann der mich anzünden? Ich hatte hier das Glück, einen Berater zu haben, den André Nünninghoff, den ich auch jedem nur empfehlen kann an der Stelle. Der ist, glaube ich, Ex-Feuerwehrmann. Das heißt, der hat eine absolute Ruhe gehabt, mit jedem hier zu sprechen. Ja, er hat sich nicht aus dem Konzept bringen lassen und dementsprechend war das Ganze auch von Erfolg gekrönt. Wir konnten dann also wirklich Stück für Stück immer weitergehen und haben das sukzessive aufgebaut. Und das ist halt ein Wachstumsprozess. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, selbst wenn man heute damit beginnt, ist man immer noch ganz schnell dabei oder bei den schnellsten, weil, sag mal, wenn man sich die Lage bei den Ämtern in Deutschland anguckt, ist das eine Vollkatastrophe. Also wir haben noch viel Potenzial nach oben. Aber wie gesagt, das Fazit ist, ich kenne auch keinen Mandanten, der zurück will. Definitiv nicht. Ich kenne eher Mandanten, die da nicht hinwollen. Ja, die gibt es. Aber die da einmal da sind, die wollen nicht zurück. Das ist 100% immer das Gleiche.
Genau. Jetzt hattest du ja schon mal angesprochen, jetzt deine Erfahrung Digitalisierung in den Finanzämtern. Einiges, also ich sag mal, große Schritte gehen weiter. Elster, jetzt wird Elster so wieder abgeschafft. Jetzt ist noch Elster online im nächsten Jahr, weil ich das gesehen habe. Ja. Da kriegen schon einige Nutzer schon wieder eine Krise, sag ich mal. Ja. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch Finanzämter, die sagen, also ich bin jetzt zum Beispiel bei der steuerlichen Registrierung von Chinesen, das war ja das große Thema jetzt im Onlinehandel, die wir auch betreut haben, da konnte man seine Daten nur per Fax hinschicken. Wie ist da deine Erfahrung, auch die Kommunikation mit dem Finanzamt, das ist ja ein Partner, und was empfiehlst du eigentlich zu sagen, okay, wenn du jetzt mit dem Finanzamt kommunizieren willst in Bezug auf Digitalisierung, wie begeistere ich die davon, dass sie auch so viel als möglich digitalisiert bei mir annehmen? Oder musst du dich einfach sagen, okay, die Systeme sind gesetzt, Augen zu und durch.
Systeme sind gesetzt, Augen zu und durch. Ja, also,
okay.
Es ist beispielsweise so, bei der Einkommensteuererklärung wurde jetzt vor ein, zwei Jahren eingeführt, dass man die Belege nicht mehr mitschicken soll, dass alles elektronisch ermittelt werden soll. Und gleichzeitig wurden hinterher doch wieder alle Belege in Papier angefordert. Das war ein Schuss im Ofen, hat nicht funktioniert. Ist natürlich auch, sag mal, auch da, das muss man auch ganz klar sagen, so ein Change Management, also wenn ich meine Kanzlei mit dem ganzen Finanzamt in ganz Deutschland, wenn ich das mal als ein Haus mal so betrachte, vergleiche, sind wir eine absolute Mini-Bude. Ja? Das heißt, je mehr Leute ich davon natürlich begeistern muss und abholen muss, desto schwieriger wird das natürlich auch. Das wird noch ein bisschen dauern. Wenn ich mir andere Finanzämter in anderen Ländern angucke, wo ich innerhalb von 3-4 Stunden meine Steuererklärung mache und die, also fast just in time sogar die Erstattung schon bekomme, da sind wir noch von entfernt. Aber man muss klar sagen, dass das Finanzamt sehr, sehr viel elektronisch schon anfordert. Ja? Nehmen wir nur die Umsatzsteuervoranmeldung beispielsweise. Mhm. Ja? Ist halt so. Oder eine E-Bilanz. Alles nur noch elektronisch. Und der Zug wird natürlich weiterlaufen, weil auch das Finanzamt natürlich verstanden hat, dass man wesentlich mehr Leute in kurzer Zeit kontrollieren kann, wenn man es halt eben elektronisch macht. Und das Ganze kommt ja auch immer mehr. Das heißt also, die Unternehmer, die jetzt vielleicht in 3 Jahren aufhören, die müssen sich dem Thema nicht mehr stellen. Aber alles, was danach kommt, das lohnt sich noch. Das wird auf jeden Fall noch weitergehen.
Okay.
Ja, ich würde sagen, wir machen den Digitalfutter-Podcast ja immer für den faulen Jogger. Ich würde sagen, eine Zeit lang hat er jetzt schon durchgehalten. Also uns ist wichtig an der Stelle, wir werden mit Account One zusammen auch nochmal so eine, wir nennen es dann Konserve bauen, dass man wirklich auch mal so ein, sagen kann, okay, hier baut man sich jetzt seinen Account One Account folgendermaßen auf mit folgenden Klicks und dann geht das hier und da weiter, dass man das auch nochmal sieht. Ist einfach wichtig, damit man auch weiß, dass es so eine Möglichkeit gibt, von A bis Z papierlos zusammenzuarbeiten. Das war jetzt Ziel eigentlich dieses Podcasts, dass man sich da einfach mal so eine Kombination aus IT und Steuerberatung mal anhören kann und gucken kann, wie man selber aufgestellt ist. Dafür danke ich euch beiden erstmal recht herzlich. Ja,
ja, von unserer Seite auch vielen Dank.
Ja, sehr, sehr gern. Und dann ja, hören wir uns demnächst mit unserer frisch gebackenen Konserve, würde ich sagen.
Dankeschön.
Danke euch.
Tschüss.
Bis dahin. Ciao.
Tschüss.